Liebe Geschwister, ich schlage vor, dass wir miteinander Psalm 19 lesen. Wir lesen gleich den ganzen Psalm. Psalm 19, ab Vers 1. Dem Vorsänger, ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, sie sind gerecht allesamt. Sie, die kostbar sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Im Halten derselben ist großer Lohn. Verehrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Vielleicht ist uns aufgefallen beim Lesen, dass dieser Psalm aus drei Teilen besteht. In den Versen 1 bis 7 geht es um die Schöpfung, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Majestät der Schöpfung. Ab Vers 8 kommt ein ganz anderes Thema. Es geht um die Bibel. Und ab Vers 12 bis 15 haben wir eigentlich wieder ein neues Thema. Da spricht David über sich selbst. Es ist zwar verknüpft mit dem zweiten Teil, nicht wahr? Gottes Wort, das eben Gottes Belehrung ist. Und dann schließt an Vers 12, auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Im Halten derselben ist großer Lohn. Aber im Weiteren geht es um David. Was haben diese drei Themen miteinander zu tun? Es ist so wie bei den Intelligenztests. Muss man manchmal auch verschiedene Dinge, die vorgestellt werden, die muss man in eine Beziehung bringen und herausfinden, was ist das Gemeinsame? Und hier ist der Intelligenztest. Was ist das Gemeinsame zwischen Natur, Bibel und gläubiger Mensch? Wie?
Gottes Offenbarung.
Gottes Offenbarung. Gott teilt sich mit durch die Natur. Er teilt sich mit durch sein geschriebenes Wort. Und er teilt sich mit durch die Erlösten als seine Zeugen. Und gerade darum geht es. Im letzten Vers sagt David, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er ist ein Zeuge, der spricht. Genauso wie die Natur spricht. Vers 1. Dem Vorsänger, ein Psalm von David, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Und so wird klar, es beginnt mit Sprechen, der Psalm endet mit Sprechen. Und Gottes Wort ist eben Gottes Sprechen zu uns. Beginnen wir aber der Reihe nach. Der Psalm beginnt mit dem Vorsänger, ein Psalm von David. Also, dieses Thema ist nicht nur ein Thema, das vorgelesen werden soll, sondern es ist ein Psalm, der gesungen werden soll. Warum spielt das Singen in der Bibel so eine große Rolle? Weil wir durch Singen unsere Gefühle noch besser ausdrücken können als nur durch normale gesprochene Sprache. Es ist zwar ein sehr enger Zusammenhang zwischen Singen und Reden. Man atmet genau gleich und man bleibt nicht einfach auf einem Ton. Auch das Sprechen geschieht in einem bestimmten Tonumfang, aber beim Singen eben noch ein größerer Tonumfang. Und dadurch können wir unsere Gefühle noch deutlicher ausdrücken. Und eben gerade das Buch der Psalmen zeigt uns, wie wichtig es für Gott ist, dass wir das, was wir empfinden, auch ausdrücken und gerade Gott gegenüber ausdrücken. Es ist so, dass die Psalmen eigentlich die ganze Bandbreite der möglichen Gefühle des Menschen zum Thema haben. Also von tiefster Niedergeschlagenheit, ausgetrocknet sein, am Boden liegen, bis zu höchstem Jubel und alles dazwischen. Und das ist alles möglich durch Gesang und Musik auszudrücken. Und darum widmet David diesen Psalm dem Vorsänger, der Menazeach auf Hebräisch. Das ist eigentlich der Dirigent. Der Menazeach, das ist der Dirigent. Und auch heute im modernen Hebräischen sagt man ein Dirigent von einem Symphonieorchester, das ist der Menazeach. Ganz wörtlich heißt das Wort Überwinder. Der Überwinder. Ja, das ist eben gerade die Aufgabe eines Dirigenten. Er muss den Eigenwillen aller Orchestermitglieder und des Chors muss er überwinden. Und zwar ist es ja so, wenn man singt und ohne Dirigent singt, der eine will da ein bisschen langsamer machen, ein Ritardando am Schluss von einer Strophe, der andere möchte kaum ein Ritardando machen, der andere setzt das neue Tempo erst an, nach einer ausgesprochenen Atempause, der andere möchte die Atempause überbrücken. Und im Orchester und im Chor, da muss einer bestimmen, wie es geht. Und so muss der Menazeach genau leiten. Aber dieses Leiten des Tempos, das eben nicht wie in der Pop- und Rockmusik wie ein Stahlgitter sein darf, wie ein Motor, der läuft, sondern das Tempo muss geführt werden. Man nennt das in der Musik Agogik. Und es ist eigentlich so, wir Musiker bringen wohl einen der größten Teile dessen, was Kunst ausmacht, liegt darin, wie man das Tempo führt. Und darum, wenn jemand eine Beethoven-Sonate spielt und der andere die gleiche, das klingt ganz anders. Warum? Hängt genau damit zusammen, wie man das Tempo führt. Und das muss eben im Orchester der Dirigent festlegen und beim Chor. Und darum widmet David hier das dem Menazeach, der im Tempel den Tempelchor und das Tempelorchester leitete. Und es ist noch etwas, gerade dieses Führen des Tempos, das führt dazu, dass unsere tiefsten Gefühle ausgedrückt werden können. Darum ist Pop- und Rockmusik oberflächlich. Und die Gefühle, es gibt dort auch Gefühle und ganz starke, aber die sind von ganz anderer Art und es ist eine Oberflächlichkeit, die nie diese Tiefe in der Seele erreicht, wie das in der klassischen Musik möglich ist. Und eben gerade dadurch, durch das Leiten des Tempos ausgedrückt wird. Und darum, das deutet an, dem Vorsänger, wie wichtig es ist, dass da das Tempo nicht einfach wie ein Motor läuft. Dann wissen nämlich alle, wie es geht. Ja, in modernen Gemeinden, wo man eine Rockband auf der Bühne hat, da haben, je nachdem, alle so einen kleinen Ohrstöpsel. Alle Musiker. Warum? Da läuft das Metronom. Genau der Schlag. Und alle spielen genau nach diesem Schlag. Und es wird nicht geführt, das Tempo. Sondern es ist alles wie eine Maschine. Die sind perfekt zusammen, aber die Tiefe der Seele kann so nie erreicht werden. Und jetzt sehen wir dieses Thema, das soll unsere Herzen erreichen. Das soll in die Tiefe der Herzen gehen. Ein Psalm von David. David heißt der Geliebte. Und das ist so etwas Wichtiges als Erlöste, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass der Herr uns liebt. Das ist etwas sehr Wichtiges für Satan, zu versuchen, in unseren Herzen Zweifel zu wecken, dass der Herr uns wirklich liebt. Da ist er sehr bemüht. Und das war eben so erfolgreich beim Sündenfall. Man merkt das kaum, nicht wahr? Wenn wir kurz aufschlagen, 1. Mose 3. Vers 1. Also nachdem die vollkommene Schöpfung beschrieben wird in 1. Mose 1 und 2, wir werden gleich noch darauf zurückkommen, da geht es genau um diese Herrlichkeit, die Himmel erzählen, die Herrlichkeit Gottes. Aber die große Wende kam mit dem Sündenfall. 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Die Frage ist interessant. Also Satan, der hier eine Schlange missbraucht hat als Medium, sagt zunächst mal nicht eine Behauptung, sondern eine Frage. Und eine Frage kann Zweifel wecken. Fragen sind an gewissen Orten gefährlich, wenn sie nämlich darauf aus sind, zu verunsichern. Fragen sind auch sehr nützlich, wenn es dazu dient, zum Nachdenken anzuregen. Und darum hat der Herr Jesus oft Fragen gestellt in den Evangelien. Es lohnt sich mal, diesen Fragen nachzugehen. Und er hat auch auf Fragen Gegenfragen gestellt. Und das ist eben auch, um den, der fragt, zunächst mal selber zum Denken anzuregen. Aber hier eine Frage, um Zweifel zu wecken. Und was sagt Satan? Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Auf Deutsch ist das ein bisschen seltsam. Und zwar, auf Hebräisch ist das ganz normal. Nicht essen von allem oder von jedem. So sagt man auf Hebräisch, von nichts essen. Das ist die Ausdrucksweise. Also nicht essen von jedem Baum, das heißt, hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Man sollte es eigentlich so übersetzen, dann wird es im Deutschen klar. So ist es einfach ganz wörtlich übersetzt und jeder, der Hebräisch versteht, aha, ja klar, die Schlange sagt, ist das wirklich so, dass Gott gesagt hat, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Nicht wahr? Der Satan wusste ja. Gott hat gesagt, alle Bäume habe ich euch gegeben. Alles grüne Kraut So steht das in 1. Mose 1, Vers 29. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samenbringende Baumfrucht ist, er soll euch zur Speise sein. Gott gibt alles. Aber in Kapitel 2 wissen wir, es gab dann eine Ausnahme. Von einem Baum sagt Gott, dass der Mensch davon nicht essen soll. 1. Mose 2, Vers 9. Da wird der Baum des Lebens erwähnt, von dem durften sie essen, und der Baum eben der Erkenntnis, und von dem sagt dann Gott, ab Vers 16, von dem darf er nicht essen. Aber nochmals, auch in Vers 16 sagt Gott zuerst, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Alle Bäume. Eine Ausnahme. Die Schlange sagt, ist das so? Hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Und was soll das bewirken? Das sollte den Fokus darauf richten. Ja, von einem Baum hat Gott gesagt nicht. Wieso sagt er eigentlich von einem Baum nicht? Und plötzlich ist das, was eine absolute Ausnahme unter all diesen vielen Bäumen ist, wird das plötzlich wichtig. Und dann der Gedanke, hat Gott gesagt, von keinem Baum. Wer sagt, von keinem Baum darf man essen, dabei sind alles so gute Früchte. Das sagt doch jemand, der einem das Glück nicht gönnt. Das sagt doch jemand, der einen nicht liebt. Und das war der Punkt. Und da hat er Eva getroffen. Und nachher konnte er dann sagen, überhaupt, Gott ist ein Lügner. Und ich war in Vers 4 von 1. Mose 3, sagt die Schlange, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, und so weiter. Gott hat gelogen. Wenn ihr gesagt habt, von einem Baum, wenn ihr da esst, und da werdet ihr sterben. Aber es beginnt so mit diesem Zweifel an Gottes Liebe. Dann werden wir verunsichert, und dann wird unsere Standfestigkeit, die verliert ihre, angegriffen, verliert ihre Rutschfestigkeit. Und so ist es sehr schön zu sehen als Kontrast, zum Beispiel im Johannesevangelium, der Evangelist nennt sich immer wieder, wenn er vorkommt im Evangelium, nennt er sich der Jünger, den Jesus liebte. Immer wieder. Man fragt sich, aber liebte der Herr Jesus nicht alle Jünger? Natürlich liebte er sie. Aber Johannes war sich am meisten dieser Liebe bewusst. Und so sollten wir von ihm lernen, dass wir uns eben auch so sehen als der Jünger, den Jesus liebte, oder die Jüngerin, die Jesus liebte. Ich war im Neuen Testament, finden wir beides, den Ausdruck Jünger für Männer und auch Jüngerin wird gebraucht. Also, das war ausgehend von Psalm 19, Vers 1, ein Psalm von David, also ein Psalm von dem Geliebten. Und das möchte er uns weitergeben, diese drei Zeugnisse im Bewusstsein der Liebe Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündet seine Händewerk. Wir schlagen auf, 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da wird uns gezeigt, wie Gott das Universum, das Weltall, den Kosmos erschaffen hat und auch den Planeten Erde. Vielleicht noch eine Erklärung zu dem Wort Himmel. Das heißt hier die Himmel. Andere Übersetzungen haben, im Anfang schuf Gott den Himmel. Nun, in der Fußnote der Elberfelder haben wir eine nützliche Erklärung. Im Hebräischen steht das Wort Himmel immer im Plural. Das ist ein Mehrzahlwort. Himmel gibt es im Hebräischen nicht in der Einzahl. Nur Shamayim, und das heißt Himmel in der Mehrzahl. Aber dieses Wort braucht man auch so, wenn es Einzahl ist. Das ist gar nicht so seltsam. Wir kennen das zum Beispiel vom Englischen. Wie sagt man Fisch auf Englisch? Fisch. Und wenn man zwei Fische hat, two fishes. Nein, to fish. Das ist ein Einzahlwort. Im Englischen gibt es Fisch nur in der Einzahl, auch wenn Mehrzahl gemeint ist. Und ein anderes Beispiel, aber da gibt es auch Engländer, die manchmal das anders brauchen. Aber im Prinzip lernt man in der Grammatik sheep, Schaf, ist ein Einzahlwort. Also nicht a thousand sheeps, sondern a thousand sheep. Und wenn es nur eins ist, one sheep, ein Schaf. Das ist ein Einzahlwort. Und so ist es im Hebräischen gerade umgekehrt. Himmel, auch wenn es Einzahl ist, ist es eben Mehrzahl. Und was ist gemeint in 1. Mose 1,1? Da ist gemeint das Universum, der Kosmos. Den wir auch als Himmel bezeichnen im Deutschen. Aber das ist zu unterscheiden am zweiten Schöpfungstag. In 1. Mose 1, Vers 6 heißt es, und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, zweiter Tag. Da erschafft Gott die Ausdehnung. Was ist das? Luther hat übersetzt Firmament, aber Firmament heißt etwas Festes. Ja? Und darum gibt es auch Übersetzungen, die haben, Gott schuf die Feste. Aber das ist eine Fehlübersetzung, die schon zurückgeht auf die Septuaginta-Übersetzer im 3. Jahrhundert vor Christus. Die älteste griechische Übersetzung hat Stereoma übersetzt und das heißt eben eine Feste. Man könnte auch sagen, eine feste Kuppel. Aber das hebräische Wort Rakia meint etwas, das hauchdünn ist und weit ausgedehnt. Das bezeichnet die Luft. Den Lufthimmel, den wir eben als blauen Himmel sehen am Tag. Und durch die Luft wird ja Farbe ausgefiltert von der Sonne und darum bleibt dann das Blau so stark. Also, das ist der blaue Himmel und da hat Gott eben von dem Wasser, von dem Urozean hinaufgebracht und hat die Wolken eingerichtet, wie das auch in Sprüche 8 beschrieben wird, wie Gott eben diesen Wasserzyklus eingerichtet hat mit der Wolkenbildung für Regen. Und so ist also gemeint hier mit Ausdehnung die Atmosphäre, der Lufthimmel, in dem wir mit dem Flugzeug fliegen. Und hier in 1. Mose 1 wird dann später gesprochen, dass die Vögel dort fliegen. 1. Mose 1, Vers 20. Und da haben wir also zwei Himmel. Und darum, diese Mehrzahl Himmel, das ist schon wichtig, weil die Bibel eben verschiedene Himmel unterscheidet, und zwar den ersten und den zweiten Himmel. Wenn wir kurz aufschlagen, 1. Könige 8, da haben wir die Einweihung von dem Salomo-Tempel. Und der König weiß, Gott kommt und wird wohnen in der Schechina im Salomo-Tempel. Aber wie ist das möglich? Gott ist allgegenwärtig. Im Diesseits und im Jenseits gleichzeitig. Überall. Und wie soll er dann in Jerusalem da im Allerheiligsten wohnen, in einem Raum von 1050 mal 1050 mit Metern gemessen? Nun, er sagt in 1. Könige 8, Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe? Der Himmel und der Himmel, Himmel. Der Himmel ist der Lufthimmel, die Ausdehnung, die Gott ausdrücklich gesehen haben, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, 1. Mose 1, Vers 8, und dann das Weltall, das ist der Himmel, Himmel. Zwei Himmel umfasst diese Schöpfung. Aber in 2. Korinther 12 spricht der Apostel Paulus ganz bescheiden über einen Mann, den er kennt. Und er meint sich, vor 14 Jahren ob im Leib oder außerhalb des Leibes, das konnte er nicht sagen. Der wurde entrückt in den dritten Himmel. Und er sagt von ihm, dieser Mann wurde entrückt ins Paradies. Das ist klar, aha, das Paradies im Jenseits, der Aufenthaltsort der Erlösten in der himmlischen Herrlichkeit, das ist der dritte Himmel. Die Bibel spricht nicht von sieben Himmeln, das ist heidnische Fantasie. Aber die drei Himmel werden unterschieden. Und nun nochmals Psalm 19, Vers 1, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. So beginnt die Bibel mit der Herrlichkeit Gottes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann wird das weitere Schöpfungswerk im Zusammenhang mit der Erde beschrieben. Und so ist uns klar, all das spricht darüber, wie Gott ist. Wie wunderbar, wie herrlich er ist. Die Bibel beginnt also mit Herrlichkeit. Und Römer 1, Vers 20 zeigt uns, wie dieses Zeugnis der Schöpfung klar ist. In Römer 1, Vers 18 und folgende spricht der Apostel über die Völker der Welt, die die Bibel nicht kennen. Und er sagt, aber durch die Schöpfung haben sie die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Ich lese Römer 1, Vers 20. Schon Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, unter all diesen Nationen und Völkern und Stämmen der Welt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Und dann sagt der Apostel, und sie haben, anstatt den Schöpfer zu verehren und anzubeten, haben sie begonnen, die Schöpfung anzubeten. Das ist Götzendienst. Aber schauen wir mal in Vers 20. Das Unsichtbare von ihm wird geschaut. In 1. Timotheus 6, Vers 16 lesen wir, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Da wird grundsätzlich gesagt, Gott in seiner absoluten Gottheit ist für Geschöpfe unsichtbar. Und auch Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und das macht klar, dieser unsichtbare, absolut unsichtbare Gott wollte sich uns mitteilen. Und Johannes 1, Vers 18 sagt, dass Gott sich durch seinen Sohn, indem er Mensch geworden ist, sich auf ganz besondere Weise geoffenbart hat. Aber eben, Römer 1, Vers 20 sagt, dass dieser unsichtbare Gott hat eben etwas von sich, von seiner Herrlichkeit sehen lassen, indem er die Welt erschaffen hat, die Welt ins Dasein gebracht hat. Darum, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut in den Werken der Schöpfung. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Gott hat eine unbeschränkte Kraft. Er ist allmächtig. Und diese Allmacht sehen wir, wenn wir den gestirnten Himmel beobachten. Die Sternenwelt. Und das hat die Menschen durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch so tief beeindruckt. Und auch Beethoven hat einmal geschrieben, dass wenn man den gestirnten Himmel anschaut, dann ist es einem klar, dass ein Schöpfer da ist, der das alles ins Dasein gerufen hat. Nicht wahr? Wenn jemand sagen würde, die fünfte von Beethoven, die ist durch Zufall entstanden, durch einen Zufallsgenerator, niemand würde ihm das glauben. Aber was ist die fünfte von Beethoven verglichen mit der Schöpfung des Universums? Und trotzdem so viele Menschen in unserer Gesellschaft sagen, das war niemand, der das gemacht hat. Und sie bewundern die Schöpfung anstatt den Schöpfer. Aber eben, die ewige Kraft wird sichtbar und die Göttlichkeit wird sichtbar, die dahinter steht. Und dann sagt Paulus, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Und jetzt sehr wichtig, die Fußnote der Elberfelder. Wahrnehmen, da steht erkannt, ergriffen. Erkannt, begriffen. Noch besser, Noeo meint wirklich mit dem Verstand erfassen. Also mit dem Verstand kann der Mensch erkennen, die ganze Logik der Schöpfung, die ganze Ordnung der Schöpfung, überwältigende Herrlichkeit der Schöpfung, das ist verstandesmäßig nur so zu begreifen, dass es einen unendlichen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott gibt. Und so verkündet, gehen wir zurück zu Psalm 19, die Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes. Und wir sehen jetzt Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das ist in dem Gedicht die erste Verszeile. Und dann die zweite Verszeile, und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Das ist ein sogenannter synonymer Parallelismus. Sehr oft in der Bibel, dass zwei Verszeilen den gleichen Gedanken ausdrücken. Mit anderen Worten. Aber nicht nur unbedingt ganz genau gleich, sondern auch ein bisschen ergänzend. Nämlich, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, damit ist das Universum gemeint. Und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk, damit ist der Lufthimmel gemeint. Also alles zusammen, der erste und der zweite Himmel. Und das spielt natürlich am Tag, am blauen Himmel zu sehen, die Sonne, eine besondere Rolle. Und nachts, eben wenn man den gestirnten Himmel anschaut, die Sterne und der Mond, eine große Rolle, dass man die Größe Gottes erkennt in diesen Werken. Und darum heißt es, ein Tag berichtet es dem anderen. Das ist da, wo wir besonders den Lufthimmel sehen, den blauen Himmel mit der Sonne, die uns Leben ermöglicht, Wärme gibt, Klarheit gibt für den Weg. Und dann, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Auch nachts spricht die Schöpfung eben über die Sterne und über den Mond, über dieses himmlische Licht, das auch Orientierung gibt in der Dunkelheit. Vers 4. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Wenn wir den Himmel anschauen, könnte man denken, ein stummes Universum gähnt uns an. Aber wir hören zwar nichts, und trotzdem ist es eine Botschaft. Gott ist da. Gott ist herrlich. Und eben obwohl keine Rede, keine Worte da sind, wird doch eben eine Stimme, eine Botschaft vernommen. Und die ist nicht nur beschränkt auf das Land Israel, sondern ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde. Also diese Botschaft der Schöpfung erreicht alle Menschen, wo sie auch leben, auf der ganzen Erde. Und ihre Sprache bis an das Ende des Erdkreises. Das Wort für Erdkreis im Hebräischen, Devel, da steckt also nichts vom Kreis drin. Da kann man die Flat Earthler damit tief enttäuschen. Die meinen nämlich, jedes Mal, wenn sie Erdkreis lesen, dann sind sie bestätigt, die Erde ist eine Scheibe und alles, was NASA gemacht hat, war eine Lüge. Das sind alle diese Bilder von der Erdkugel, die man vom Weltall aus sieht. Das ist alles nur Lüge und Betrug. Und hier steht es ja schließlich, Erdkreis. Aber das Wort Tevel meint einfach das bewohnte Festland. Also die Kontinente, wo Menschen drauf wohnen. Die Sprache der Schöpfung erreicht alle Völker. Und damit auch alle Sprachen. In 1. Mose 11 sehen wir, wie Gott die eine Sprache der Menschheit gestoppt hat. Und er hat der Menschheit viele verschiedene Sprachen gegeben und die Völker so geteilt. Und das macht die Kommunikation weltweit schwierig. Aber die Botschaft Gottes durch die Schöpfung wurde nie behindert durch Babel, durch die Sprachenverwirrung, denn diese Botschaft erreicht eben alle Völker, welche Sprache sie auch reden. Und dann wird weiter gesagt, er hat der Sonne in ihnen ein Zelt gesetzt. Und diese Sonne wird jetzt wunderbar poetisch beschrieben. Wir sagen auf Deutsch die Sonne, aber auf Hebräisch Shemesh, das ist männlich. Und darum wird hier die Sonne eben verglichen mit einem Bräutigam und nicht mit einer Braut. Und mit einem Held und nicht mit einer Heldin. Das ist eben eine grammatikalische Kategorie, dass Sonne auf Deutsch weiblich ist. Niemand meint, die Sonne sei eine Frau. Und niemand meint, die Sonne sei auf Hebräisch ein Mann. Das ist eben Gender. Das ist nicht das gleiche wie Geschlecht. Ich war, wir sagen auf Schweizerdeutsch, der Butter. Aber niemand denkt, dass Butter ein Mann ist. Aber es ist grammatikalisch und das ist in Gender. Ist es männlich. Und diese Einteilung hat Gott in vielen Sprachen so gemacht, weil man dadurch in gewissen Fällen, wo Zweideutigkeit sein kann, entsteht mehr Klarheit. Gerade zum Beispiel mit dem Relativpronomen, ein langer Satz und dann kommt ein Relativsatz, der, und dann weiß man, der bezieht sich auf das Männliche zurück. Oder die, das bezieht sich auf das Weibliche zurück. Und wenn das fehlt, kann es manchmal Unklarheit geben. So hat Gott das also so eingerichtet. Und in gewissen Fällen ist natürlich das grammatikalische Gender auch das gleiche wie das biologische Geschlecht. Wenn wir sagen, die Frau, dann ist das eben nicht nur Gender. Das verstehen die Gender-Leute nicht heute. Aber wir sind alle früher in die Schule gegangen und haben das alles noch richtig gelernt. Und haben auch noch das richtige Empfinden dafür. Ja, also die Frau. Aber wir hatten auch kein Problem, oder kein wirkliches Problem, wenn wir sagen, das Fräulein. Das ist Neutrum, aber jeder weiß, aber biologisch ist es weibliches Geschlecht. Ja, aber in der Poesie wird das eben ausgenutzt, dass eben Sonne im Hebräischen zur männlichen Kategorie gehört und darum wird hier die Sonne verglichen mit einem Bräutigam. Und sie ist, also auf Hebräisch wäre, und er ist wie ein Bräutigam. Er, der Sonne, wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach und dann, sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Und jetzt gibt es tatsächlich Leute, die sagen, seht ihr, die Bibel ist so altmodisch, da glaubt man noch, die Sonne kreist um die Erde. Und die gleichen Leute möchte ich fragen, und wenn ihr aufsteht am Morgen und seht den Sonnenaufgang, was sagt ihr dann? Oh, ein wunderbarer Erdaufgang. Nein, die sagen alle Sonnenaufgang. Aber wir wissen doch, dass die Sonne gar nicht aufgeht, sondern die Erde dreht sich. Ja, aber wir beschreiben das so, wie man es beobachtet. Und das ist auch in der modernen Astronomie immer noch so. Man gibt ganz genau an für jeden Tag, welche Minute Erdaufgang, Sonnenaufgang. Welche Minute Mondaufgang, wenn der Mond über dem Horizont aufgeht. Weil man die Bewegungen beschreibt, indem man die Erde als Fixpunkt nimmt. Und das ist in der Physik ja immer so. Man muss, wenn man Bewegungen beschreibt, einen Punkt absolut setzen und von dem aus werden die Bewegungen beschrieben. Aber wir können nicht alles gleichzeitig. Ich meine, da müssen wir beachten, ich bewege mich von einem Ort zum anderen Und die Erde dreht sich, und zwar ziemlich schnell, 40.000 Kilometer in 24 Stunden. Und die Erde selber geht um die Sonne herum, aber die Sonne mit ihren Planeten innerhalb der Galaxie bewegt die sich. Und die ganze Galaxie dreht sich. Und die Galaxie selber im Raum bewegt sich. Ja, wie will man jetzt beschreiben, jemand geht von Dietikon nach Zürich? Ja, man muss eben absolut setzen, Zürich ist ruhig und Dietikon ist auch ruhig und da bewegt sich jemand von A nach B. Und so beschreiben wir ganz normal, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und die Sonne können wir genau beschreiben in ihrer Bahn. Und die Sonnenbahn beschreibt man auch in der modernen Astronomie mit einem solchen Bogen über der Erde, über der Erde. Also, wir müssen normal bleiben. Und darum war das auch bei Josua kein Fehler, wenn er sagte, Sonne, stehe still, zu Gibeon und du Mond im Tale Ajalon. In Josua, im Buch Josua. Und als Gott dieses Wunder gemacht hat. Ja, die Sonne stand dann still, vom Beobachter auf der Erde aus gesehen. Und der Mond bewegte sich auch nicht mehr, der war dort fix über dem Tal Ajalon. Und so wird das also wunderbar hier beschrieben. Die Sonne als Bräutigam freut sich, die Bahn zu durchlaufen. Und das drückt eigentlich aus die Freude des Tagesablaufs. Ich meine, wenn wir am Morgen aufstehen, vielleicht hat man ein klares Programm, aber es ist doch manchmal schon erstaunlich, dass Dinge ganz anders laufen, als wir es geplant haben. Und wir denken vielleicht, oh, wird das ein schwieriger Tag. Aber der Herr möchte uns Mut machen, eben in den Tag hineinzugehen mit der Vorfreude, der Herr geht mit uns. Und er hat die Sonne so eingerichtet für den Tagesablauf, und zwar nicht, um eben ein Symbol zu sein für Trübseligkeit, sondern sie ist wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Sie freut sich wie ein Held. Und ein Held hat keine Angst vor Widerständen, vor Feinden und Gefahren. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Natürlich sind wir vielleicht mutlos am Morgen und denken, oh, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, das ist mir zu viel. Aber wir wissen, dass der Herr mit uns geht. 2. Chroniker 15, Vers 2. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn wir am Morgen wieder neu uns dem Herrn zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich möchte mit dir durch den Tag gehen, dann wissen wir, dann kommt er auch mit uns. Und da können wir uns freuen. Vers 7, vom Ende der Himmel ist ihr Ausgang und ihr Umlauf bis zu ihren Enden. Und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Sonnenstrahlen erreichen alles. Und so ist es auch ein wunderbares Bild in der Bibel von dem Herrn Jesus selbst. Er wird ja bezeichnet in Malachi, ich kann die Stelle kurz angeben, als die Sonne der Gerechtigkeit. Ja, Malachi 3. Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem ist, sagt Zacharia 14. Und genau dort über dem Ölberg, jeden Tag, geht die Sonne in Jerusalem auf. Und wenn der Herr so erscheint, wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Und so wie die Sonne eben alles durchleuchtet, wie wir gelesen haben in Vers 7 von Psalm 19, so sieht der Herr Jesus alles. Und das ist auch ermutigend, wenn wir in den Tag gehen. Der Herr Jesus kennt alles, was vor uns ist. Und er versorgt uns mit seinem Licht, um klar unseren Weg zu sehen. Und jetzt kommt ab Vers 8 das Zeugnis der Heiligen Schrift. Man kann so viel erfahren durch die Natur, über die Weisheit und die Größe und die Gedanken Gottes, über seine Macht und auch über seine Liebe. Ich meine, manchmal, wenn ich zum Beispiel so gewisse Früchte esse und daran denke, dass der Herr das genau so geschaffen hat, damit wir diesen Geschmack haben dürfen. Und diese Vielzahl von ganz unterschiedlichen Früchten. Also in Asien zum Beispiel die Drachenfrucht aus Vietnam und Thailand. So etwas Spezielles. Und auch wie die aussieht. So etwas Apartes. Und der Herr hat das so gemacht, um uns zu erfreuen. Aber dann Orangen, Mandarinen oder Passionsfrucht oder Äpfel. Und da gibt es wirklich ganz gute Äpfel. Ja, das hat ihr alles so geschenkt. Und da erkennt man in der Schöpfung die Liebe Gottes. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Man könnte tausend andere bringen. Also, man erfährt viel über Gott, aber so viel, wie wir im Wort Gottes finden und erfahren über Gott, das ist in der Schöpfung nicht möglich. Da zeigt uns Gott wirklich die Tiefe seines Herzens, hat er da geöffnet in 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und wir haben hier verschiedene Ausdrücke für die Bibel. Vers 8, das Gesetz des Herrn. Dann das Zeugnis des Herrn. Weiter die Vorschriften des Herrn. Und dann das Gebot des Herrn. Die Furcht des Herrn und die Rechte des Herrn. Das sind also sechs Namen. Man könnte sagen, dreimal zwei Namen. Die Zahl zwei ist immer die Zahl des Zeugnisses in der Bibel. Darum hat Gott, hat der Herr Jesus in Lukas 10 immer zwei Jünger, zwei und zwei, ausgeschickt. Also dort die 70 aussandte. Also 35 Zweiergruppen. Und in Matthäus 10, als er die 12 Apostel ausgesandt hat, auch immer in Zweiergruppen. Die Zahl 2 ist die Zahl des Zeugnisses und die Zahl 3 ist die Zahl der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das Wort Gottes gibt uns Zeugnis wirklich im tiefsten, wer Gott ist. Und da haben wir also das Gesetz des Herrn. Torah auf Hebräisch. Und Torah kommt von einem Wort, Yara, das heißt ausstrecken, und zwar den Finger. Und darum hat Martin Buber, er hat das so schön übersetzt in seiner Übersetzung mit Rosenzweig, Gesetz hat er übersetzt mit Weisung. Die Weisung Gottes. Gott zeigt uns den Weg. Und schon das Gesetz wies hin mit ausgestrecktem Finger auf den, der einmal kommen würde, um die Erlösung zu bringen. Auf den Messias, den Herrn Jesus. Das Gesetz des Herrn. Dann das Zeugnis des Herrn. Die Bibel gibt uns eben Zeugnis über Gottes Gedanken und über Gottes Wesen. Dann sind es die Vorschriften des Herrn. Da steckt das Wort drin, auch Aufträge. Also Gott gibt uns mit seinem Wort ganz klare Aufträge und auch einen Lebensauftrag für jeden einen anderen. Und dann das Gebot des Herrn, das sind so einzelne, ganz konkrete, detaillierte Weisungen im Wort. Und dann wird die Bibel überraschend genannt, die Furcht des Herrn. Weil die Bibel uns dazu führt, dass wir Ehrfurcht bekommen vor Gott. Und die Rechte des Herrn, Mishpat, das ist ein Rechtsentscheid. Also wenn ein Gesetzgeber eben festlegen muss, das ist richtig, oder ein Richter muss einen Urteilsspruch fällen, dann ist das Mischpat. Also die klare Rechtsentscheidung. Gott sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und so zeigt er uns das in seinem Wort. Aber zu diesen 2x3 Bezeichnungen des Wortes Gottes werden Eigenschaften der Bibel genannt. 14, 2x7 Kennzeichen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und das zeigt uns, dass die Bibel fehlerlos ist. Perfekt. Hundertprozentig. Wahrheit. Und zweitens, erquickt es die Seele. Das Wort Gottes kann uns wiederbeleben, das heißt erquicken, wiederbeleben, erfrischen in der Seele. Und zuverlässig ist das Zeugnis des Herrn. Das heißt, wir können uns genau darauf verlassen, was Gott sagt, dass es so ist. Und dadurch werden wir weise gemacht. Weil wir die Weisheit der Bibel übernehmen. Und nicht weise sein wollen in unseren Augen und meinen, das, was wir erfinden, das sei weise. Dann, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Das ist das Gegenteil von falsch. Man kann zum Beispiel bei jedem Eigenschaftswort hier, kann man einsetzen, kann man mal überlegen, was ist das Gegenteil. Und dann versteht man eben noch besser, was gemeint ist. Richtig wäre das Gegenteil falsch. Aber eben die Vorschriften des Herrn sind richtig. Und sie geben Freude. Die Freude am Wort Gottes. Dann, das Gebot des Herrn ist lauter. Das heißt, dass gar nichts irgendwie Unreines drinsteckt. Lauter. Und zwar haben wir im Psalm 11 so einen schönen Vergleich. Psalm 12 meine ich, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Rein oder lauter. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt. Siebenmal gereinigt. Man schmilzt Silber, bringt es in die flüssige Form, um gewisse Unreinheiten auszusondern. Und die schweben dann oben ab. Und dann kann man sie abnehmen. Und so kann man Silber eben läutern. Aber hier wird gesagt, der Läuterungsprozess ist siebenmal. Also nicht nur einmal geschmolzen und dann die Unreinheiten weg, nochmals geschmolzen, Unreinheiten weg, nochmals geschmolzen, siebenmal, um zu sagen, es gibt absolut nichts in der Bibel, was durch Menschen, durch den Eigenwillen des Menschen, durch die Bibelschreiber hineingekommen wäre. Es ist alles Gottes Wort. Wie das siebenfach geläutete Silber. Und weiter, erleuchtet die Augen. In Epheser 2, Vers 1, Vers 18 wird gesprochen über die Augen unseres Herzens. Und diese Augen dürfen nicht blind sein. Durch das Wort Gottes werden wir eben geistlich in den Augen unserer Herzen erleuchtet und bekommen Klarheit. Die Furcht des Herrn ist rein, also auch nichts Unmoralisches, sondern es ist moralisch alles rein. In diesem Wort, das uns die Ehrfurcht vor Gott weckt. Und es ist für ewig. Es ist nicht zeitlich bedingt. Alles hier im Leben ist vergänglich, aber das Wort bleibt. Und die Rechte des Herrn, also die Rechtsentscheidungen des Herrn, sind Wahrheit. Absolute Wahrheit und eben auch absolut gerecht. Und dann wird aber weiter noch gesagt, kostbar ist das Wort Gottes, und zwar kostbar als Gold. Und viel gediegenes Gold. Und so wird das Wort Gottes also verglichen in Psalm 12 mit Silber, aber wirklich perfekt geläutetes Silber. Und hier wird es verglichen mit Gold, aber mit der Betonung, dass das Wort Gottes kostbar ist als Gold. Und Es ist ja so, in der Bibel ist Gold, es ist einfach ein schönes Metall. Und der älteste Freund von Hiob hieß ja Eliphas. Hiob 4, Vers 1. Und das bedeutet, mein Gott Eliphas ist Feingold. Also die Herrlichkeit Gottes wird eben durch dieses wunderbare Edelmetall ausgedrückt. Und das Wort Gottes zeugt eben von dieser Herrlichkeit, aber betont, das Wort Gottes als Gold ist eben kostbar als Gold. Also das Metall. Und dann weiter, süßer als Honig und Honigseim. Da wird das Wort Gottes verglichen mit Honig. Und das zeigt uns eben die Wirkung des Wortes, wenn wir lesen und einfach Freude erleben. Und ich mag mich erinnern eben an Momente bis zurück in die Kindheit, wo ich etwas studiert habe im Wort Gottes und dann etwas erkannt habe. Und das hat mir so Freude gemacht. Einfach riesige Freude, dieses Detail zu sehen. Und das hat mich, diese Erfahrung prägt. Und wenn ich mich so zurückersinne, dann waren das genau solche Erfahrungen, die ganze Lebenshaltung bis heute geprägt haben. Solche Momente, wo man wirklich gemerkt hat, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Ich mag mich zum Beispiel erinnern an einen Moment, wo ich das erste Mal das verstanden habe mit den Jahrwochen von Daniel 9. Wie man auf den Tag genau das Kommen des Herrn Jesus an Palmsonntag berechnen kann. Das hat eine unglaubliche Freude geweckt. Und ich mag mich erinnern, das war auch als Teenager, habe ich das Büchlein gelesen von Darby und Kelly über das Buch Daniel. Und dann Daniel 11, diese Prophezeiungen in den Versen 1 bis 35. Ich habe das später dann im Detail auch ausgezählt, bin auf über 150 Einzelprophezeiungen gekommen, die alle nachweislich in der Geschichte sich erfüllt haben. Da habe ich mit einer unglaublichen Freude erfüllt. Und jetzt haben wir hier diese Vergleiche, Gold und Honigseim. Jetzt ist es aber so. Es gibt noch viel mehr Vergleiche. In Jakobus 1 wird das Wort Gottes verglichen mit einem Spiegel. Das heißt, also wenn wir die Bibel lesen, es ist nicht nur immer Honig, sondern man sieht sich auch drin. Und der Spiegel ist ja unbestechlich. Der zeigt einfach, was da ist. Aber dann weiß man auch, je nachdem, was man ändern muss. Also wenn man sich am Morgen ziemlich strubelig sieht, dann geht man nicht einfach weg und ist einem egal, sondern das hat eine verändernde Wirkung. Ja, und so hat das Wort Gottes eben als Spiegel eine solche Wirkung, wie das Jakobus 1 uns zeigt. Aber das Wort wird auch verglichen mit Wasser. In Epheser 5, 25 heißt es, dass der Herr Jesus sich für uns hingegeben hat, für die Gemeinde, und er wäscht sie mit Wasser durch das Wort. Also wenn wir lesen, dann ist das nicht nur das Erschrecken wie beim Spiegel, sondern, wobei der Spiegel kann auch bestätigen. Er muss nicht nur erschrecken. Das Wort Gottes bestätigt uns, auch wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist auch eine Wirkung des Spiegels. Aber das Waschen ist wieder ein Aspekt, der sehr angenehm ist. Es ist einfach alles das, was eben nicht dazu gehören soll, das geht weg. Durch das Lesen des Wortes Gottes. Es hilft uns dabei, Dinge so zu uns davon zu trennen durch Reinigung. Aber dann wird das Wort Gottes auch verglichen mit Muttermilch. In 1. Korinther 3 sagt der Apostel, leider konnte er den Korinthern noch nicht feste Speise geben, weil sie eben immer noch nicht reif geworden sind im Glauben. Sie brauchen immer noch Muttermilch. Und das nach 5 Jahren. 1. Korintherbrief war 5 Jahre nach der Bekehrung geschrieben worden. Bekehrung der Korinther. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also mit 5 Jahren und dann eben noch stillen und keine feste Nahrung dazu. Das ist nur der Punkt. Man kann ja stillen nehmen an und alles schon mitessen. Aber das war eine Fehlentwicklung. Aber Paulus musste also eben noch Muttermilch geben, und er spricht dann aber auch über feste Speise. So ist das Wort Gottes also verglichen einerseits mit Milch, die angepasst ist den Bedürfnissen von Neubekehrten und die dann wachsen, ein Jahr, zwei Jahre und so weiter. Und es ist ja so etwas Wunderbares. Die Muttermilch ist nicht einfach Muttermilch. Am Anfang ist sie anders als ein bisschen nachher. Und nachher ist sie wieder anders als ein bisschen nachher. Die Muttermilch ändert sich ständig genau den Bedürfnissen des Säuglings entsprechend. Auch das ist ein Beweis der Schöpferweisheit. Ja, und so ist das Wort Gottes aber auch verglichen mit einem Samen, Lukas 8. Der Samen, der gesät wird und dann aufgeht. Und 1. Petrus 2 sagt, das Wort Gottes ist der Same, durch den wir wiedergeboren worden sind. Das ist ja interessant, im Samen drin ist die DNA. Das ist, wie wir heute wissen, eine Schrift. Ein ganzes Buch. Ja, ein ganzes Buch, eine ganze Bibliothek. Wo alles drauf geschrieben ist, wie eben der Weizen sich entwickeln muss und wie er dann wird. Alles ist aufgeschrieben und so ist das Wort Gottes verglichen mit einem Samenkorn, das die DNA enthält, um dann für die Wiedergeburt zu sorgen. Lukas 8, 1. Petrus 2. Und weiter wird das Wort Gottes verglichen mit Feuer und mit einem Hammer. Jeremia 23, das können wir kurz aufschlagen. Vers 29. Ist mein Wort nicht so, wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Und Jeremia spricht davon in seinem Buch, wie er schweigen wollte von dem Wort Gottes, und dann hat das gebrannt in ihm wie Feuer. Das ist die Wirkung des Wortes. Dass der Herr uns auch drängt, dieses Wort weiterzugeben, weil es in uns brennt und unsere Herzen auch brennend macht. Und ein Hammer, der Felsen zerschmettert, das heißt, das Wort Gottes kann auch Menschen, die verschlossen sind dagegen, die kann er erreichen, indem er dieses harte Herz durch das Wort Gottes trifft und zerschlägt. Und Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und kann alles durchdringen. Und so geht das Wort Gottes in die tiefsten Tiefen unserer Seele hinein. Dort steht bis zur Scheidung von Seele und Geist. Es dringt in uns ein und wirkt eben bis in unser Inneres hinein verändernd. Und es wird auch verglichen mit Licht, Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. So sehen wir ganz viele Vergleiche im Wort Gottes. Es wird auch verglichen mit Brot. Wir denken, 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das macht uns auch klar, wenn die Bibel eben ist wie Muttermilch, wie feste Speise, 1. Korinther 3, wie Brot, 5. Mose 8, dann können wir nicht einfach so leben. Mal lesen wir die Bibel, mal nicht. Essen muss man jeden Tag. Und das gehört einfach zum normalen Bestand, dass wir leben und arbeiten können. Und jetzt noch zum Schluss der Knecht in Psalm 19, Vers 12. Auch wird ein Knecht durch sie belehrt. Im Halten derselben ist großer Lohn. Wenn wir uns an das Wort Gottes halten und es umsetzen, werden wir einmal einen ewigen Lohn bekommen. Und dann spricht David über vier Typen von Sünden. Verehrungen, Vers 13, verborgene Sünden, dann Vers 14, übermütige Sünden, und schließlich große Übertretung. Bei Verirrung ist das Problem, dass es mit Blindheit zu tun hat und es schwierig ist, das zu erkennen. Aber warum die Frage? Verirrungen, wer sieht sie ein? Warum stellt David eine Frage? Ja, aber das Wort Gottes, das kann sie eben uns aufdecken. Das ist das Thema. Dein Knecht wird durch dieses Wort belehrt. Und es kann auch Verirrungen aufdecken. Und dann von verborgenen Sünden reinige mich. Fußnote, sprich mich los. Ein wunderbarer Vers. Wie kann das helfen in Situationen, wo man wirklich sich fragt, ist irgend noch etwas in meinem Leben, das nicht stimmt? Was vielleicht irgendwie eine Trennung macht oder Trübung macht in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Oder es gibt auch Situationen, wo man sich fragt, war das Sünde oder nicht? Das kann das Gewissen sehr, sehr plagen und niederdrücken. Und wenn man dann beten kann, von verborgenen Sünden reinige mich, sprich mich los, kann man völlige Entlastung erleben. Auch von Übermütigen, halte deinen Knecht zurück. Es gibt dann Dinge, wo man einfach sich zu wenig beherrscht und sich gehen lässt. Das sind übermütige Sünden. Und da müssen wir beten, dass der Herr uns einfach bewahrt, zurückhält, dass wir nicht einen falschen Mut, der eben Übermut ist, wirken lassen. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. Denn Übermut kann schließlich zu schwerer Verschuldung führen. Und dann kommt wieder ein Gebetswunsch. Lass die Reden meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es gibt eben nicht nur das, was man hört, das Reden, sondern es gibt auch die Gedankenwelt. Und die Welt sagt, die Gedanken sind frei. Und die Bibel sagt, nein, das stimmt nicht. Auch unsere Gedankenwelt wollen wir unter den Herrn stellen und können einfach beten, dass der Herr uns hilft, in unserer Gedankenwelt uns so auszurichten, dass unser inneres Denken immer mehr auch mit ihm übereinstimmt. Und dann natürlich auch das, was wir sagen und reden, damit wir wirklich Zeugen sein können, wie Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen, der Herr kündigt Pfingsten an und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Und so ist eigentlich dieser dritte Zeuge auch ein Zeuge, der den Auftrag hat, weltweit hinauszugehen, so wie das Zeugnis der Schöpfung. Aber es ist eben klarer. Die Menschen, ihr könnt nicht denken, ja, diese Lahu-Stämme da in den Bergen von Thailand, die haben ja die Schöpfung. Nein, sie mussten erreicht werden mit dem Wort Gottes, weil Gott uns in seinem geschriebenen Wort sein Herz wirklich öffnet. Und das müssen wir allen bringen. Aber eben so, dass wir es tun mit diesen Worten und auf diese Weise, wie Gott uns das schenkt. Lass die Reden meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Mein Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und da sehen wir die wahren Fundamentalisten. Das sind die, die auf diesem Felsen stehen. Und nur so können sie Zeugen sein von diesem herrlichen Gott.